Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kann man was dafür, dass man glaubt? Oder anders gefragt, kann man was dafür, dass man nicht glaubt? Schwierige Fragen, mit denen man hin und wieder mal konfrontiert ist. Ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Die Erziehung und die Prägung durch die Familie spielen sicherlich eine Rolle, denke ich. Ob man in der Kindheit Vorbilder im Glauben hatte, Großeltern oder Eltern, ob meine Paten ihre Aufgabe ernst genommen haben, welchen Kindergarten ich besucht habe und ob es ordentlichen Religionsunterricht in der Schule gab, wie der Pfarrer oder die Pfarrerin vor Ort mir begegnet ist, ob ich einen guten Konfirmandenunterricht hatte, all das mag eine Rolle spielen. Und immer wieder wird das ja auch wissenschaftlich untersucht, Studien zur Religiosität und Biografie, aber allein die Sozialisation ist es nicht. Denn es geschieht ja auch ganz spontan, dass jemand zum Glauben findet und es geschieht in jedem Alter. In manchen Fällen hat das was mit Kirche und Gemeinde vor Ort zu tun, aber auch nicht immer. Menschen entdecken die Spuren Gottes in der Welt auch außerhalb der Kirche. Manchmal, wenn sie etwas Besonderes erleben, eine Krankheit überwinden oder ein Kind bekommen, wenn sie plötzlich merken, da ist mehr, als ich meine. Irgendwie muss es Klick machen zwischen Gott und den einzelnen Menschen, damit es funktioniert mit dem Glauben. Denn geschieht es oder es geschieht eben auch nicht. Mir kommt es vor, als läge der christliche Glaube so etwa wie ein Paket auf der Post. In manchen Fällen wird das Paket direkt zugestellt. Manchmal muss man es später abholen. Einige Pakete gehen von der Post nach vielen Zustellversuchen wieder zurück. Zustellung unmöglich. Aber wenn das Paket dann angekommen ist und man nach und nach beginnt es auszupacken, selbst dann bleibt es geheimnisvoll. Manche lassen es auch eine Weile stehen. Aber wenn man dann beginnt, es auszupacken, muss man sich durch mehrere Schichten Papier und Bindfäden wühlen. Und manchmal kommt man nicht weiter oder lässt sich von der Verpackung ablenken. Da gibt es etwa zahllose Ideen und Auffassungen darüber, wie man Glauben leben kann. Manche Menschen plädieren für Spiritualität und Meditation. Die anderen, die bevorzugen soziales Engagement. Die nächsten haben spezielle Fastentechniken ausprobiert oder sich Gebetsecken zu Hause gestaltet. Ja, es gibt eine beeindruckende Vielfalt von Möglichkeiten, wie sich Glauben leben und vertiefen lässt. Liebe Konfirmanden, wenn ihr da hinten jetzt nicht gleich ruhig seid, können wir die ganze Geschichte hier vergessen. Kapiert? Klammer zu. Und soll man sich nun als Christ einmischen in der Gesellschaft und aufregen, wenn Ostern zum Beispiel harte Ballerfilme gezeigt werden, wo das Blut nur so spritzt? Oder ist das irgendwie in Ordnung? Und wie ist es mit der Sonntagsruhe oder dem verkaufsoffenen Sonntag? Toleranz oder Profil? Was ist hier gefragt? Kann ich als Christ oder Christin einfach eine andere Meinung vertreten als die offizielle Kirche? Oder kommt letztendlich doch alles Gute von oben? Sie merken schon, da kommt man schnell vom einen zum anderen und leider oft auf keinen grünen Zweig. Manchmal habe ich das Gefühl, wir bräuchten einen, der da Ordnung reinbringt. der uns eine Art Richtschnur gibt für das, was wichtig und was unnütz ist. Zum Glück, die ersten Gemeinden hatten so jemand, der deutlich eine Richtung aufzeigte und bis heute aufzeigt. Das war der Apostel Paulus. Er schrieb den christlichen Gemeinden Briefe, um sie darin zu bestärken, Jesus Christus als Mitte ihres Glaubens zu sehen. Er wollte sie ermutigen, den Tod Jesu als Ereignis zu sehen, mit dem alle Schuld abgetragen ist. Paulus oder einer seiner Schüler, da streiten sich die Gelehrten, aber im Grunde ist das auch nicht wichtig. Paulus schreibt hier im Kolosserbrief, dass Gott mit der Auferstehung Jesu den Glaubenden das ewige Leben geschenkt hat. Diese große Wende hat mit ihrer Taufe schon stattgefunden. Die Christen brauchen darüber hinaus keine besonderen Zeichen oder Taten. In der Gemeinde in Kolosse gab es aber einige, die behaupteten, als Christ wäre es nötig, sich beschneiden zu lassen und dieses und jenes nicht zu essen oder zu trinken. Und es wäre dringend angebracht, sich etwas mehr um die Engel zu kümmern. Moment, sagt der Apostel, lasst euch nicht verunsichern, kehrt zurück zum Wesentlichen. Und dann führt er aus, dass zu viel religiöser Eifer meist nur dazu dient, sich selbst besser zu fühlen. Und dass die Einhaltung zu vieler religiöser Regeln mehr die eigene Eitelkeit befriedigt als die Anforderungen Christi. Diese Vorschriften, so sagt der Apostel, betreffen vielleicht eure Nachbarn, aber für euch Christen und Christinnen, sind sie ohne Bedeutung. Gegen Ende des Briefes gibt er der Gemeinde dann noch konkret mit auf den Weg, was sie tun und wie sie ihr Glaubensleben gestalten kann. Und das klingt dann so. Ich lese den heutigen Predigttext, Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Vier Verse Lebenshilfe. Und das ist für den Apostel gleichzeitig auch immer Glaubenshilfe. Seid beharrlich im Gebet. Der Apostel weiß vermutlich, dass man beim Beten oft Beharrungsvermögen braucht. Denn Erfolge stellen sich nicht immer gleich ein. Wir kennen das. Es ist für Menschen oft eine schwierige Erfahrung beim Beten, wenn sich die Lage nicht gleich nach dem Gebet verändert. Das ist dann so ähnlich wie bei kleinen Kindern, die weinen. Je schneller der Trost kommt, desto schneller geht es ihnen besser. Beim Beten aber sehen wir oft keine augenblicklichen Erfolge. Haltet durch beim Beten, sagt der Apostel, das ist eine langfristige Sache. Gott wartet auf euer Gebet, aber er wartet nicht darauf, es ganz und gleich und hier und jetzt schon zu erfüllen. Das ist seine Sache. Aber trotzdem ändert Beten etwas. Wer beharrlich betet, kann damit rechnen, dass sich die eigene Sicht auf die Probleme ändert, dass sich neue Perspektiven und Wege auftun. Betet beharrlich zu Gott und ihr seid dankbar für das Leben, das ihr habt. Das ist der erste Rat. Betet für andere, das ist der zweite Hinweis. Er lenkt den Blick von uns selbst weg hin zu den anderen. Er fordert uns dazu auf, die anderen hereinzulassen in unser Leben mit ihren Bedürfnissen, mit dem, was sie ängstigt und sorgt. Der Apostel selbst weiß sich getragen von der Fürbitte der anderen. obwohl er gerade im Gefängnis sitzt. Doch er vertraut darauf, dass das Gebet der Gemeinde ihn stützt und ihm helfen wird. So erklären sich, denke ich, auch die millionenfach angeklickten und geteilten Gebetsrufe in der Vergangenheit. Pray for Paris, betet für Paris nach den Anschlägen dort. Pray for Berlin, betet für Berlin nach der Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt. Beten schafft Solidarität. Über Grenzen hinweg verbindet es Menschen mit denen, die es nötig haben, weil sie traurig sind, weil sie ein Leben Menschen verloren haben. Und es verbindet mit Gott, der alles in allem ist. Verhaltet euch weise, kauft die Zeit aus. Das bedeutet als Drittes, nutzt den passenden Moment, um von eurem Glauben zu sprechen, zu erzählen. Aber wann ist denn dieser passende Moment? Dann, wenn der andere sucht und fragt. Wenn eine neue Sichtweise gefragt ist. Wenn die Geschichten der Bibel weiterhelfen können. Wenn Gottes Wort die Sache ins Rollen bringt. Oft bin ich ja gar nicht so richtig bei der Sache, will nur das hören, was ich vom anderen ohnehin schon weiß. Oft bin ich mit meinen eigenen Dingen beschäftigt und höre gar nicht richtig zu oder reagiere falsch. Weises Verhalten geht anders, denn es bedeutet, ganz beim anderen zu sein, wenn der mir was erzählt. Weises Verhalten beinhaltet zuhören können und den Moment nutzen, dem anderen etwas zu geben, was in seine Situation passt. Nicht ihm überzustülpen, aber ihn zu beschenken. Und der letzte Rat schließlich lautet, eure Rede sei alle Zeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Eine wohlklingende Rede ist eine, die dem anderen die Würde lässt, ihn aufrichtet und nicht beschämt. Solche Worte sollen wir als Christen benutzen, wenn uns jemand etwas erzählt und um Rat bittet. Sätze, die durchdacht sind und auf den anderen passen. Das ist ein hoher Anspruch, aber einer, den es sich lohnt zu verfolgen. Es geht dabei nicht darum, den anderen zu gefallen oder nach dem Mund zu reden. Denn der Apostel fügt hinzu, eure Rede sei mit Salz gewürzt. Das heißt, unser Reden soll nicht schal und einlullend sein. Es sollen vielmehr Worte sein, von denen man etwas hat, die unser Gegenüber ins Nachdenken bringen. 4 Verse Lebenshilfe, 4 Verse Glaubenshilfe. Bleibt noch zu klären, woran der Apostel sich selbst orientiert. Was für ihn die Richtschnur sein kann unter den vielfältigen Ideen, wie sich christlicher Glaube leben lässt. Ich glaube, da kommen wir an den Kern des Glaubenspakets, von dem ich eingangs gesprochen habe. Der Kern des Pakets, das durchaus unterschiedlich eingepackt sein kann, der Kern ist Christus. Er ist die Mitte des Glaubens, unsere Tür zu Gott. Was mit seinem Wort übereinstimmt, daran können wir uns orientieren. Da kann es durchaus sein, dass die einen mehr meditieren und die anderen eher was tun. Das ist möglich, dass wir alle auf unterschiedliche Art und Weise unseren Glauben leben und davon erzählen. Hauptsache, der Kern hält einer Überprüfung an Christus stand. Denn dass wir, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, in einem Geist Gottes leben, das heißt nicht, dass wir auch alle den gleichen Stil pflegen müssen. Kann ich etwas dafür, dass ich glaube? Ich denke nicht. Es bleibt geheimnisvoll, warum das Paket des Glaubens den Weg zu den einen Menschen findet und zu anderen nicht. Aber wenn ich glaube, werde ich erleben, wie auf viele unterschiedliche Arten Menschen ihren Glauben leben. Und ich werde lernen, sie an Christus zu prüfen und das Beste auch für mich zu behalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.